Meine lieben Geschwister, ich begrüße euch ganz herzlich wieder. Ich möchte gleich beginnen, weil wir wenig Zeit haben, aber ich möchte heute ein Thema ansprechen, das ist auch das letzte Thema und deswegen ist es der Höhepunkt in unserem Studium. Wir möchten das alles zur Entscheidung bringen, für jeden Einzelnen von uns, der möchte. Und wir möchten betrachten das wundervolle Wort Gottes. Die Macht des Wortes Gottes ist mein Thema. Die Macht des Wortes. Und ich möchte gleich beginnen mit einer Frage an euch. Wisst ihr, warum Gott den Schöpfungsbericht hat aufschreiben lassen für uns? Warum hat er ihn von Mose aufschreiben lassen? Wisst ihr das? Dass wir seine Macht erkennen, sagt Johann. Und ich stimme ihm vollkommen zu. Dass wir seine unendlich große Macht und Kraft entdecken. Und Vertrauen in ihn gewinnen. Und ihn nie wieder loslassen. Auch wenn unsere Logik dagegen spricht. Wenn unsere Vernunft. Wenn die ganzen Menschen dagegen sprechen. So vertrauen wir auf den Herrn. Wenn wir zurückblicken auf seine Schöpfung. Und deswegen hat er uns den Schöpfungsbericht gegeben. Es ist nicht lediglich nur ein Protokoll oder ein Bericht von dem, von der Schöpfung, dass wir das Trocken hier in der Hand halten können und betrachten können. Ja, es ist alles von Gott. Und es hat einen praktischen Nutzen, wenn wir das betrachten. Wisst ihr, es hat solch einen praktischen Nutzen, dass wir Gott als den Schöpfer betrachten, Christus als unseren Schöpfer betrachten, dass Gott selbst einen Tag dafür gesetzt hat, einen Gedenktag seiner Schöpfung. Das ist der Sabbat. Und wir feiern den Sabbat und im Sabbat entdecken wir jede Woche, wenn der Sabbat wieder einkehrt, entdecken wir die schöpferische Kraft. Und dieser Tag weist uns zurück auf die Schöpfung und sagt, schaut hin, wie Gott alles geschaffen hat. Und deswegen sollen wir den Tag mit nichts anderem verbringen, außer mit dem Herrn. Und das segnet uns. Aber das hat nur ein einziges Ziel und das Ziel verfolgen wir hier jetzt. Dass es uns zur Vollkommenheit bringt, zur vollkommenen Gottesfülle, dass wir heranwachsen in Christus. Indem wir im Vertrauen in jeder Situation, möchte ich eine weitere Frage stellen. Wisst ihr, wie weit der Himmel von der Erde entfernt ist? Wie weit ist der Himmel von der Erde entfernt? Unendlich?
Also, ja, das ist sicherlich nicht wirklich. Ja, das haben wir überhaupt nicht.
Aha. Ich würde sagen 30 Zentimeter. 30 Zentimeter, Geschwister. Und wenn ich euch ein Zeichen mache, wisst ihr warum. Vom Kopf bis hinunter zum Herzen. Hier sind wir auf der Erde noch. Wenn es in unser Herz gedrungen ist, sind wir im Himmel. Denn wo wollte Christus denn sein Himmelreich aufrichten? Nicht in unseren Herzen? Ja. Und so ist es etwas Herrliches, wenn wir das betrachten und nicht einfach nur als eine trockene Lehre betrachten, sondern die Kraft Gottes, die im Evangelium steckt, zur Erlösung. Und durch diese Kraft, die er in der Schöpfung hat walten lassen, durch die er alles geschaffen hat, was wir mit unseren Augen erfassen können, durch das Betrachten dieser Dinge erkennen wir die unendlich große Macht Gottes. Und in dem Moment schenken wir ihm unser bedingungsloses Vertrauen. Und dann kann er aus uns die Menschen machen, die wir aus uns selbst nicht machen können. Nun, wenn wir das ein wenig betrachten, die Schöpfungsgeschichte. Als Gott sprach, es werde Licht. Wie viel Zeit ist da vergangen zwischen dem gesprochenen Wort und dem Ereignis, dass das Licht erschien? Wie viel Zeit ist da vergangen? Was meint ihr? Wundervoll, genau das ist es. Manche haben gesagt, ja, eine Sekunde, ein Augenblick, aber das war es auch nicht. Sondern wie Bruder Johann sagt, es war gar keine Zeit. Währenddessen er sprach, formten sich sofort die Dinge, so wie er es wollte, wie sein Wort es aussprach. Und das ist etwas, was wir unbedingt betrachten müssen. Warum? Denn dasselbe Wort, mit dem er die gesamte Welt geschaffen hat und das gesamte Weltall und die Galaxien und die ganzen Planeten, wie auch wenn wir in den Mikrokosmos hineinblicken, in die ganzen Atome und Moleküle, alles hat er durch seine Weisheit und durch sein Wort gesprochen. Und durch das Wort ist alles geworden. Und deswegen, wenn wir das betrachten und erkennen, dass es dasselbe Wort ist, durch das er in uns die Neugeburt bewirkt. Geschwister, dann habt ihr keine Probleme mehr, Gott zu preisen. Dann wisst ihr einfach. Dann sehnt ihr euch nicht mehr danach, erlöst zu werden, sondern ihr wisst, dass ihr erlöst seid, hier und jetzt. Und ihr nehmt diese Realität in euch auf, diese Wirklichkeit, und ihr lebt sie. Und dann wird die Welt erkennen, dass ihr bei Christus wart. Wie es die Schrift sagt. Das ist das Problem der Evolution. Die Evolution sagt, alle Kraft, alles Leben, das alles wachsen lässt, hier auf der Erde, wohnt der Erde inne. Das bedeutet, es ist in der Erde drin. Es ist kein persönlicher Gott vorhanden, sondern die Erde selbst bringt die Kraft hervor. Und die Erde selbst hat diese Kraft in sich. Und desgleichen haben wir auch diese Kraft in uns, uns zu verbessern. Und das ist die ganze Theorie der Evolution. Die sagt, es kamen wundervolle Zeiten der Symmetrie und der Mannigfaltigkeit und alles war bunt und schön. Und dann kam wieder eine Eruption und ist alles wieder große Katastrophen, Stürme und es hat alles wieder zerstört. Und dann kam es wieder, aber es wird immer besser. Kleine Wellen und es geht immer höher, 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 bis man irgendwann, die Evolution besagt, es wird immer alles größer, schneller, besser, höher. Weil wir wissen, dass es genau umgekehrt ist. Der Mensch wird nicht auf einmal besser, auf einmal größer, auf einmal stärker. Ganz im Gegenteil. Und die ganze Sünde bezeugt das. Und die ganze Natur, wenn wir sie betrachten, bezeugt das. Diese Tatsache. Aber die Frage an euch lautet, seid ihr Evolutionisten? Oder glaubt ihr an die Schöpfung? Evolutionisten sind die Menschen, die sagen, ich habe schon so viel überwunden in meinem Leben. Ich blicke zurück und ich bin von Schritt zu Schritt gegangen und Gott hat mir immer Kraft gegeben, das zu überwinden, und er hat mir wieder Kraft gegeben, das zu überwinden, aber immer Schritt für Schritt. Irgendwann werde ich dort oben sein. Irgendwann. Aber ich brauche noch Zeit. Ich brauche noch Zeit. Ein wenig Zeit und guten Willen, Disziplin, Härte. Und dann gelange ich dorthin. Gott hilft mir ab und zu. Er ist so gnädig, dass er mir ab und zu kleine Stöße gibt, damit ich nicht so zurückbleibe. Das ist Evolution, Geschwister. Denn wenn Gott spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht es da. Und deswegen gab er uns den Schöpfungsbericht, dass wir seine Kraft erkennen können in seiner Schöpfung. Als er sprach, da geschah es und es verging keine Zeit zwischen dem gesprochenen Wort und dem Erscheinen dieser Sache. Und deswegen gibt er uns das und er weist uns sogar mit einem wöchentlichen Sabbat darauf hin. Und selbst die ganzen alten Feste, die uns Gott gegeben hat, die weisen genauso auf die schöpferische Kraft Gottes hin. Die Befreiung aus Ägypten, die Befreiung von Sünde, wie wir gestern gehört haben. Befreiung von Sünde. Wir feiern Feste. Aber wenn das nicht die Befreiung von unseren Sünden bewirkt hat, können wir dieser Befreiung nicht gedenken als Fest. Deswegen nehmt das an, im Fest, diese Befreiung. Befreiung von der Sünde. Denn ihr seid befreit, deswegen feiert ihr. Weil ihr seid fröhlich in dem Herrn. Und so erkennen wir, dass die Evolution genau das Gegenteil ist. Aber viele Menschen sind Evolutionisten und vor allem Christen sind Evolutionisten. Sie gehen so weit zu sagen, ja, Gott hat zwar alles geschaffen. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von dem großen Mathematiker Stephen Hawking. Und dieser Mann sagt, Gott, also alles ist aus einer kleinen Materie entstanden. Und diese Materie war so klein wie eine kleine Erbse. Und das war das Universum. Durch diese Erbse ist alles geworden, was wir sehen. Durch den Urknall, ihr habt das sicherlich gehört. Damals ist diese Erbse explodiert. Und durch diese riesige Explosion der Erbse, all diese Gase und alles, was dabei entstand, der Staub abkühlte, formten sie die Planeten und die Sterne und das ganze Universum. Und es expandiert bis in alle Ewigkeit, so sagt es die Schöpfung. Diese weisen Männer glauben an einen Schöpfer, was sie nicht erklären können, das habe ich vergessen zu erwähnen, was Stephen Hawking, so hieß es in dem Bericht, den ich gelesen habe, was Stephen Hawking und seine Kollegen nicht erklären können, ist, woher diese Erbse kam. Sie glauben, dass es einen Schöpfer geben muss, der diese Erbse geschaffen hat. Also diese Wissenschaftler, diese hochweisen Männer, die sind bereit, einen Gott anzunehmen, der eine Erbse schaffen kann, aber kein Universum. Und so sagen sie, dass Gott diese Erbse automatisiert hat. Und in dem Moment, wo alles explodiert ist, macht die ganze Sache das automatisch. Und die Erde macht das automatisch und bringt automatisch Dinge hervor. Aber die Schrift sagt uns, dass Christus alles aufrechterhält mit seinem kräftigen Wort in Hebräer 1. Mit seinem kräftigen Wort. Und deswegen brauchen wir keine Evolution, sondern wir glauben an eine Schöpfung. Wir glauben an die Schöpfung, Geschwister. Und wir wissen, wenn Gott spricht, so geschieht es. Schlag mit mir einmal Johannes 6 auf. Johannes 6, Vers 63. Hier ging es darum, als Jesus zu den Jüngern und zu den Juden sagte dort, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat keinen Anteil an mir. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kommt, sagt er an einer anderen Stelle. Wer mich nicht isst, der hat keinen Anteil an mir. Und die Juden waren verwirrt. Sie dachten, oder die Menschen dort, die ihm zuhörten, sie dachten, sie müssten Christus nehmen, ihn in Stücke hacken und jeder müsste ein Bissen von ihm nehmen. Sie dachten an Kannibalismus. Aber Christus selbst und selbst die Jünger sagten und murrten untereinander und sagten, was ist das für eine harte Rede? Wie sollen wir das verstehen? Sein Blut trinken, sein Fleisch essen? Aber Christus wollte ihnen eine Wahrheit geben, eine tiefe Wahrheit. Und deswegen, wenn ihr das Kapitel 6 durchlest, ihr werdet sehen, wie oft Christus wiederholt. Das ganze Kapitel hindurch wiederholt er, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Fleisch und das Blut. Wenn mein Blut nicht trinkt, mein Fleisch nicht isst, der hat keinen Anteil an mir, in dem lebe ich nicht. Und er wollte uns eine kleine oder eine große Wahrheit mitteilen. Und zwar, indem wir, wenn wir ein Stück Brot zu uns nehmen, wir nehmen das Stück Brot in den Mund, wir kauen daran und schlucken dieses Stück Brot und es geht hinunter in unser Magen. Und das wird aufgelöst und die Nährstoffe und die Ballaststoffe und alles, was drin enthalten ist, wird zu einem Teil von uns, es wird aufgesaugt von unserem Körper. Und das wird ein Stück von uns. Er sagt, genauso real, genauso echt, wie ein Stück Brot ist, lebe ich in euch. Das bedeutet nicht, dass er irgendwo ist, irgendwo dort oben. Und wenn wir Hilfe brauchen, so sendet er auch uns zu Hilfe. Er sendet sein Wort und dann geschieht das, aber eine unpersönliche Energie, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas glauben. Sie glauben, dass der Heilige Geist eine unpersönliche Energie ist, die Kraft Gottes, die er schickt, und aber nicht er, dass er in uns wohnt. Sie haben mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich lebe doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Und obwohl sie diesen Bibelvers kennen, haben sie gesagt, du verstehst diesen Bibelvers völlig falsch. Christus lebt doch nicht in uns. Und so haben sie ein total schlechtes Verständnis. Aber hier sagt er eben diese Wahrheit. Und er weist sie darauf hin, genauso echt wie ein Stück Brot esst und es wird zu einem Teil von euch. Es muss zu einem Teil von euch werden. So bin ich in euch und ihr seid in mir und ihr seid ein Teil von mir. Ihr seid integriert in meinen Leib. Ich trage euch in meinem Leib. Deswegen ist er das Haupt, wir sind die Glieder. Nur wir haben das immer bezogen auf die Gemeinde und haben gesagt, ja, er spricht hier von der Gemeinde, symbolisch gesehen. Nein, er spricht hier von den Gliedern. Von jedem Einzelnen. Jeder Einzelne ist ein Glied am Leibe. Und durch die Gelenke, durch den Glauben wird das zusammengehalten. Und durch die Sehnen. Durch das Wort Gottes. Und so sagt er zu ihnen in Vers 63. Der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Und davor sagt er ihnen, ärgert euch das? Könnt ihr das nicht ertragen, was ich sage? Weil euer Leben etwas vollkommen anderes widerspiegelt, sagt er zu den Jüngern. Und dann sagt er, versteht ihr mich denn nicht? Ich spreche von dem Geist, ich spreche doch nicht von meinem Fleisch. Ihr müsst also meinen Geist essen, meinen Geist aufnehmen, meinen Geist in euch haben. Dann habt ihr das Leben in euch. Wer den Sohn hat, hat auch das ewige Leben. Und das wollte ich Ihnen damit sagen. Lesen wir Jesaja 55, Vers 11. Und der Herr spricht dir, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist geschrieben, damit wir Vertrauen gewinnen in Gottes Wort. Er sagt, er versichert uns hier, schwarz auf weiß, ihr dürft also auf eure Knie gehen. Und dürft sagen zu Gott, jetzt habe ich dich erwischt. Wenn du das jetzt nicht tust, Dann fällt das ganze Universum zusammen. Denn er hat geschworen selbst, bei sich selbst, weil er bei keinem anderen schwören konnte. Und deswegen versichert er uns das und er sagt, Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. In dem Moment, wo er das ausgesprochen hat, ist es Realität gewesen. Wir brauchen es nur noch im Glauben anzunehmen. Das ist das Herrliche dabei. Einfach ein Vertrauen, dass Gott nicht lügt. Dann sind wir Christen und vom Heidentum hindurchgebrochen zum Christentum, zum wahren Christentum. Wisst ihr was der Anfang? Ich habe mal 3 Sätze gehört und die haben mir sehr, sehr viel geholfen und ich möchte es euch weitergeben. Wisst ihr, der Anfang des Christentums, ist die Augen auf Christus zu lenken. Die Steigerung des Christentums ist die Augen auf Christus zu belassen. Die Vollkommenheit des Christentums ist die Augen nie wieder von Christus wegzunehmen. Das ist Christsein. Und das geschieht durch Glauben allein. Deswegen eure Anstrengung soll sein, ein heftiger Kampf, aber der Kampf des Glaubens. Damit ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal überliefert ist den Heiligen. Das ist der Kampf, den wir zu kämpfen haben. Nicht die Sünde zu überwinden. Ja, wisst ihr denn nicht, der Heiland hat die Sünde längst überwunden. Und wir haben das oft gehört. Und ich denke, wir verstehen das im Kopf, im Sinn. Aber wir müssen das zu unserem Eigen machen, in unserem Herzen. In unserem Herzen muss es wohnen. Deswegen ist der Himmel 30 Zentimeter von der Erde entfernt. Es ist herrlich. Gehen wir weiter zu Psalm 33, Vers 9. Und ich bitte jemanden mit einer kräftigen Stimme, weil mich meine Stimme schon verlässt, diesen Vers zu lesen. Psalm 33, Vers 9.
Denn er sprach und es geschah. Und er gebot und es stand da.
Es ist in der Vergangenheitsform. Es weist auf die Schöpfung. Aber hier in der Luther heißt es, wenn er spricht, so geschieht. Denn es ist alle Zeit so. Es ist immer so. Sein Wort kommt nicht leer zu ihm zurück. Sein Wort tut genau das, wozu er sein Wort sendet. Das ist die Kraft Gottes. Das ist seine Gottheit. Das ist seine Schöpfermacht. Und damit prahlt unser Herr immer. Zu unserer Ehre, zu unserer Verherrlichung. Und er sagt, kennt ihr einen anderen Gott? Wisst ihr einen anderen Gott, der so donnern kann wie ich? Der so einen starken Arm hat wie ich? Der die Wasser sammeln kann in einen Beutel und wie in einen Schlauch sammelt er die Wasser des Himmels. Und dann spricht er von den Wolken und er spricht von der Erde und er spricht von all seiner Schöpfung. Und früher habe ich mir gedacht, warum sagt er das? Ich weiß doch, dass er der Schöpfer ist. Aber ständig geht er darauf ein und er selbst bezeugt es mit seiner Stimme durch die Propheten. Und er sagt, ich bin der Schöpfer. Kennt ihr sonst noch einen, der schöpfen kann? Nein, sie sind alle Götze, sie haben keine Kraft, sie sind kraftlos. Deswegen vertraut keinem Götzen, sondern vertraut mir, spricht der Herr. Denn ich kenne keinen anderen Gott. Das ist das Wundervolle dabei. Wenn ich zum Beispiel sprechen würde, und ich habe dieses Beispiel schon öfter gesagt, wenn ich zu euch sagen würde, ein Insekt, ich formuliere es mal andersrum, ein Insekt, haushoch, so groß wie ein Haus. Was würdet ihr sagen? So ein Insekt gibt es doch gar nicht. Du bist ein Lügner, Bruder. Und ihr hättet recht, denn mein Wort hat keine schöpferische Kraft. Aber wenn Gott spricht, ein Insekt so groß wie ein Haus, was geschieht in dem Moment? In dem Moment steht dieses Tier da vor ihm, dieses Insekt. Das ist das Interessante bei dem Wort Gottes. Das ist der Unterschied. Wenn ich sage, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir Waschmittel. Also, Waschmittel. Deswegen habe ich Waschmittel immer noch nicht vor mir. Ich muss in den Supermarkt gehen. Ich muss also plus Werke tun. Ich muss etwas noch dazu tun, damit es auch geschieht, damit dieses Waschmittel vor mir steht. Wenn Gott aber spricht, Waschmittel, in dem Augenblick steht es vor ihm. Merkt ihr, ich versuche nur, euch darauf hinzuweisen. Und ihr kennt das alle. Aber habt Vertrauen in dieses Wort. Habt Vertrauen. Wenn er sagt, zu dem Leprakranken sagt er, sei rein. Augenblicklich war der rein. Und dann musste er gehen zum Hohenpriester und die Opfergaben als Zeugnis musste er darlegen. Ich bin rein, ich bin sauber. Und der Hohepriester musste ihn untersuchen und er musste bestätigen, jawohl, der Mann ist rein. Aber interessant ist, als Mose berufen wurde, um das Volk aus Ägypten zu führen, sagte er zum Herrn, zuerst war er in Ägypten, er ist dort aufgewachsen und dachte sich, ah, ich habe so viele Menschen unter mir, ich bin ein Sohn des Pharao, ich bin mächtig. Und Gott konnte ihn so nicht gebrauchen. Und so sandte er eine Situation, wo er in die Wüste floh und dort blieb er 40 Jahre lang. und durfte sich erst einmal selbst betrachten, wer er ist, dass er nichts ist. Und dann ging er zu Gott und sagte zu ihm, bekannte ihm, als Gott ihn sandte, so, jetzt gehst du und holst mein Volk raus. Und er sagte, ich kann doch nicht, ich habe keine Chance. Ich kann ja nicht einmal sprechen. Und Gott sagte zu ihm, wer hat dir den Mund gegeben? Du musst nicht sprechen, ich werde durch dich sprechen. Und dann sagte er, stecke deine Hand in deine Tasche. Und das hat er getan, zieh sie wieder raus und war voll mit Aussatz. Und er hat sich verwundert und dann sagte er, stecke sie wieder rein. Hol sie wieder raus und war wieder sauber. Und dann musste er seinen Stab hinwerfen vor sich. Und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Und all das, er musste zuerst die Wunder, die Kraft Gottes sehen, damit er überhaupt vertrauen konnte. Und deswegen ist es uns niedergeschrieben. Damit wir die Wunder Gottes sehen in seiner Schöpfung. Denn das Wort, das da den Stab zur Schlange werden ließ, das ist dasselbe Wort, das auch noch heute wirkt und das Universum aufrechterhält, die Sonne in der Bahn hält und die ganzen Planeten und uns erneuert in der Neugeburt. Deswegen dürfen wir mit Zuversicht zu Christus kommen. Und wir dürfen wissen, was er verheißt, das wird er auch geben. Ihr wisst, es gab eine Situation, als man Kranke zu Christus brachte. Ich glaube, es war die Situation, als man den Mann auf einer Trage durch das Loch in der Decke herunterließ, damit er geheilt werde. Und damals hat er ihn geheilt und er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Juden sprachen und die ganzen Menschen drumherum, die sagen, wie kann der die Sünden vergeben? Also sie haben zugeguckt, wie er die ganzen Menschen geheilt hat und haben sich verwundert und haben und miteinander gesprochen und sich erschrocken und geguckt, was da geschieht und haben gesehen, wie die Menschen aufstehen und gehen. Aber das war die Höhe, als er gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Moment einmal, was hat er gesagt? Ist ja in Ordnung, dass er heilt, aber jetzt wird er größenwahnsinnig. Jetzt sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Und die sagen zu ihm, wie kannst du sowas sprechen? Und er sagte, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Und das möchte ich an euch richten. Was ist leichter? Was ist einfacher zu sagen? Für Gott aus der Perspektive Christi mit seiner Macht. Was ist für ihn leichter zu sagen?
Steh auf und geh.
Steh auf und geh. Habt ihr noch Ideen? Was ist einfacher? Es ist kein Unterschied. Das wollte er sagen Ihnen. Auf den ersten Blick habe ich auch gedacht. Moment einmal. Irgendwie, was ist denn leichter? Christus stellt die Frage. Ja. Aber nein, es ist das. Ja.
Als Mensch kann er keine Sünden vergeben. Als Mensch.
Als Mensch. Deswegen sagte ich aus der Perspektive Christi. Als Gott, göttlicher Sohn Gottes.
An Gott kann er sehr wohl sagen, ich glaube an
dich. Ja, allerdings wurde ihm ja die Macht übergeben und er kam, um den Menschen Leben zu geben. Deswegen war er der Lebensspender auch hier auf der Erde. Wenngleich nur durch die Kraft des Vaters. Aber er war der Repräsentant, er war der stand, ich verstehe dich vollkommen. Deswegen, er stand da als der göttliche Sohn Gottes und wem er die Sünden vergibt, dem sind sie erlassen. Ihr kennt diesen Liebevers. Wem hat Christus so gesprochen? Hat er nicht zu seinen Jüngern so gesprochen? Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Wem ihr die Sünden nicht erlasst, dem sind sie nicht. Ist das nicht interessant? Er hebt uns zu der Position, in der er war, hier auf der Erde. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt, heißt es. Ja, das eröffnet uns eine ganz neue Perspektive. Ist es jetzt, mit diesem Verständnis, ist es jetzt egoistisch oder nicht demütig zu sagen, in mir lebt Christus. Ich bin Christus. Das ist die einzige Identität, die ich kenne. Denn das ist die Wahrheit, die Schrift bezeugt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Lest diesen Vers, wenn ihr ihn noch nicht verstanden habt. Denn diese Realität muss unsere Realität werden. Es ist eine herrliche Realität.
Kevin, Entschuldigung.
Ja.
Wenn ich sage, ich bin Christus.
Ja.
Christus hat ihn gesündigt.
Richtig.
Und er war vollkommen.
Ja.
Und wir müssen ja noch die Heiligung durcherleben.
Wann geschieht die Heiligung?
Christus in uns. Aber er hat noch einige bewusste, unbewusste Dinge in uns zu reinigen. Also ich glaube, wir sind erst Christus, wenn wir für sie sind.
Gute Frage, sehr gut. Ich danke dir. Ich möchte euch erinnern, wann geschieht denn die Heiligung? Wann geschieht die Heiligung?
Sobald er in dir wohnt.
Wunderbar. In dem Moment, wo er in dir wohnt, bist du geheiligt. Und das ist das Zeugnis der gesamten Schrift. Deswegen ist es so wundervoll. Denn wenn wir zum Beispiel hier lesen, lest den Beginn, ich gebe euch einen Tipp, lest den Beginn der Briefe die Einleitung in den Briefe, die Paulus und Petrus geschrieben haben. Er schreibt immer, zum Beispiel in 2. Korinther 1, da heißt es, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Timotheus, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, samt allen Heiligen in Achaia. Dann gehen wir weiter, egal welchen Brief wir nehmen, er nennt sie immer an die Heiligen in so und so. Außer in Galatern, in den Galatern hat er Probleme. Hier sagt er in Philippa, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen. 1. Korinther 1, Vers 30, Christus ist gemacht uns zur Erlösung, zur Rechtfertigung, zur Heiligung. Er ist unsere Heiligung. Wenn er in uns lebt, was sind wir anders als geheiligt von dem Herrn? Wir sind geheiligt. Jetzt gilt es ein Leben lang, diese Heiligung festzuhalten. Das ist ein Prozess des ganzen Lebens. Deswegen kann man sich nie betrachten als ein Roboter, der abgeschlossen ist. Und egal, was ich jetzt tue, wo ich hingehe, ich habe diese Software, diese neue Software in meinem Kopf. Und ich gehe nach dieser Programmierung in meinem Kopf. Nein, so ist es nicht. Es wird nicht ein Schalter in uns umgelegt, wo wir nicht mehr können. Wir können nicht mehr, auch wenn wir versuchen Böses zu tun, und es geht nicht. Es kommen nur Blumen raus und es duftet alles. So ist das nicht. Wir können uns in dem Moment, wo wir uns gegen Christus entscheiden, sofort zurückgehen in die Sünde. Denn Christus hat uns nicht zu Knechten gemacht, in dem Sinne, dass er uns festhält, bindet, und dann, wenn wir flohen, dann geht er nach mit einem Gewehr und jagt uns. Das ist nicht Christus. Wir sind zwar Knechte der Gerechtigkeit, Knechte Christi, aber wir dürfen wählen, wann wir gehen wollen. Das ist die Freiheit, die wir in Christus besitzen. Deswegen kommen wir gern zu ihm, denn er ist kein Sklaventreiber. Er ist unser aller Haupt, er ist unser Herr. Der liebste Herr, den wir haben können. Das ist das Wundervolle. Also die Heiligung geschieht in einem Augenblick. Ich sage es nochmal, weil das ist sehr, sehr wichtig. Aber diese Heiligkeit festzuhalten und im Glauben zu wachsen, das beinhaltet ein ganzes Lebenswerk. Das wird für alle Zeit bis zum Schluss dauern. Denn keiner kann sich hinsetzen, sagt Schwester White. Viele verstehen das auch falsch. Schwester White sagt, keiner darf sich heilig nennen. Keiner darf sich gerettet nennen. Aber sie fügt etwas hinzu, was die meisten allzu gern überlesen. Sie sagt, zu jeder Zeit ist man vollkommen. Aber keiner, der sich hinsetzt und sich ausruht, das bedeutet, nicht mehr den Kampf des Glaubens kämpft. Ihr meint nicht in Christus sich auszuruhen, denn dann wäre es wieder Gerechtigkeit, merkt ihr? Sondern für sich selbst auszuruhen von dem Kampf des Glaubens. In dem Moment ist er gefallen und er darf nie wieder sagen, dass er bekehrt ist. Denn er ist nicht mehr bekehrt. Er ist wieder direkt zurück in die Welt gegangen. Oder er hat Christus aus den Augen verloren. Und in dem Moment ist er in seinen Sünden. Und er muss wieder zu Christus kommen, damit er ihn reinigt. Der nimmt ihn gerne auf. So haben wir einen hohen Priester, der gerne mit uns mitleidet und uns Vergebung schenkt. Aber der sich ausruht, deswegen ist es ein Kampf des Glaubens. Und dieser Kampf dauert ein ganzes Leben. Versteht das nicht falsch. Wir sind erlöst hier und jetzt. Wir sind befreit hier und jetzt. Wir sind vervollkommnet hier und jetzt. Wir sind geheiligt hier und jetzt. Aber dieses Paket nun, das in Christus zu finden ist, das unser Leben ist, festzuhalten bis zum Kommen Jesu, das erfordert einen Kampf. Deswegen heißt es, schaffet eure Erlösung mit Furcht und Zittern, aber dabei bleibt ihr nicht stehen. Denn Gott bewirkt beides in euch. Das wollen wir das vollbringen. Also versteht diese Dinge nicht falsch. Denn es heißt hier nicht, wir müssen unsere Erlösung. Aber ich denke, das ist eine Sache, die wir alle verstanden haben. Lesen wir Matthäus 9, Vers 18. Jetzt heißt es hier, als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam einer von den Vorstehern der Gemeinde, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Also hier kam der Vorsteher aus der Gemeinde und er sagte zu Christus, meine Tochter ist gestorben, aber ich glaube es fest, ich weiß, ich vertraue darauf. Wenn du kommst und deine Hand auf sie legst, so wird sie gesund. Sein Glaube war, wenn Christus, müsst ihr das einmal bildlich euch vorstellen, sein Glaube war, wenn Christus kommt zu seiner Tochter und er mit ihr körperlichen Kontakt hat, sie berührt mit der Hand, so wird diese Tochter augenblicklich wieder lebendig. Das war sein Glaube. Und er glaubt es fest. Und Christus sagt ihm einen Spruch. Hochinteressant, müssen wir beachten. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Es ist geschehen, wie du geglaubt hast. Wie du geglaubt hast. Lesen wir ein anderes Mal. Ja, ich möchte euch noch kurz die Geschichte erzählen hier. Er war also, dieser Mann war Jairus. Und er kam, Christus war auf dem Weg zu diesem Mann, er ist mitgegangen, sagte, ja, ich komme sofort und werde deine Tochter lebendig machen. Und auf dem Weg kommen viele Menschen um Christus herum und sie stoßen ihn und schubsen ihn. Und jeder will geheilt werden, aber keiner bekommt Heilung. Es ist hochinteressant. Da kommt diese blutflüssige Frau, die seit 12 oder 18 Jahren Blutfluss hatte. Ich weiß es nicht mehr. Und sie kommt und von hinten kommt sie plötzlich an Christus heran und da war diese große Menge und sie kämpft sich durch die Masse und versucht dorthin zu gelangen. Und beachtet ihren Glauben. Ihr Glaube war, wenn sie den Saum seines Gewandes anfasst, in dem Moment wird sie rein und sie wird gesund. Das war ihr Glaube. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Aber Christus konnte das nicht sagen, denn er sah sie nicht kommen. Und sie drängelt sich hindurch und mit letzter Kraft nimmt sie den Saum und ergreift und durch den Glauben, ich bin rein. Augenblicklich spürt sie, dass alles verschwindet. Die Quelle wird verschlossen, sagt die Schrift. Und sie spürt augenblicklich, dass sie rein ist. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Christus hat ja nicht einmal zu ihr gesprochen, sei rein, sei gesund. Es sieht so aus, Christus hat sie nicht aktiv geheilt, sondern passiv geheilt. Aber es sieht so aus, dass diese Frau hingegangen ist und sich diese Segnung aus Christus herausgerissen hat. Das war ihre Segnung, das war ihre Verheißung, das gehörte ihr. So ist es mit dem Wort Gottes. Alle Verheißungen, die ihr im Wort Gottes erkennt, gehören euch und euren Kindern ewiglich. Und jeder, der sie nicht annimmt, der zweifelt einfach nur. Jemand, der zweifelt, ist wie eine Meereswoge. Soll keiner ihn glauben lassen, heißt es weiter, dass er irgendetwas von Gott empfängt, wie jemand, der zweifelt. Lass diesen Menschen nicht einmal glauben, dass er etwas empfängt. Ja.
Jesus hat aber auch gesagt zugleich, es ist eine Kraft von mir.
Richtig. Weggegangen. Wunderbar.
Und diese Kraft hat sie dann...
Ja, sprach zu der Masse. Moment, wer war das? Wer hat mich angefasst? Und die Jünger sagen, Meister, was erzählst du? So viele Menschen um dich herum. Die schubsen, wer hat mich angefasst? Was soll das heißen? Die waren verwirrt. Und er sagt, nein, ich habe gespürt, wie mich eine Kraft verlassen hat. Das war interessant. Er war nicht vorbereitet darauf, jemanden mit einem Glauben anzutreffen. Und dann kommt die Frau und reißt diese Segnung aus ihm heraus. Und er war froh, er drehte sich um und die Frau hat sich gefürchtet zuerst. Und dann sagt sie, deine Sünden sind dir vergeben. Dir ist geschehen, wie du geglaubt hast. Geh hin. Oh, und dann war die Freude groß. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Matthäus 8, Vers 8. Hier geht es um den Hauptmann. Bitte.
Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst, sondern sage nur ein Wort, und mein Knecht wird geheilt werden.
Danke. Das war sein Glaube. Sprich nur das Wort. Also, Jairus hat gesagt, oh, wenn du meine Tochter berührst mit deiner Hand, wird sie gesund. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes anfassen könnte, würde ich gesund. Wenn du nur das Wort sprichst, nach deinem Glauben soll es geschehen. Merkt ihr? Deswegen habe ich gesagt, auch die vergangenen Tage, wenn ihr einen Löffel voll von dem Herrn erwartet, kann er euch einen Eimer voll geben? Nein, ein Ding der Unmöglichkeit. Er kann euch nicht seine Segnungen aufzwingen, sondern was ihr annehmt, das kann er euch geben. Deswegen sagt er so oft, war er so traurig, dass sie ihn nicht annehmen wollten als den Lebensspender. Ihr suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist die von mir Zeug. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben hättet. Sie wollten alles tun. Sie wollten das Leben. Sie haben es bezeugt. Sie haben gesucht danach. Sie wollten das Leben haben. Aber sie wollten es ohne Christus, bitteschön. Was haben sie gesagt? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, haben sie gesagt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber sie wollten frei werden von Sünde. Wie? Aus eigener Kraft. Deswegen schwor ich mich in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das war eben der Spruch Gottes über die Juden. Die Juden hatten ihn verlassen. Die Juden hatten ihn verworfen. Und das bezeugt Paulus in Römer 9. Und sagt, die nach dem Gesetz, die nach der Gerechtigkeit getrachtet haben, die haben es nicht erlangt. Die haben versucht, Gerechtigkeit auszurichten, aber ihre eigene. Und somit ist auch die Frage geklärt, ist Israel Gottes Volk? In Jesaja heißt es an einer Stelle, ich berühre es nur ganz kurz, in Jesaja heißt es an einer Stelle, die Heiden tun dies, die Heiden tun das und die Heiden tun dies. Gott zählt alle Gräueltaten auf von den Heiden. Und dann sagt er, tut Israel nicht das Gleiche? Paulus sagt, nicht der ist ein Jude, der äußerlich ein Jude ist, sondern der inwendig. Und das war schon immer so. Schon immer so. Deswegen ist es so, dass diejenigen, die nach der Gerechtigkeit nicht trachten, sondern im Glauben die Gerechtigkeit annehmen. Isaac und Ishmael sind ein Beispiel dafür. Isaac wurde durch den Glauben gezeugt, durch die Verheißung Gottes. Ishmael wurde durch die Kraft des Menschen gezeugt, durch die eigene Kraft, durch Unglauben. Deswegen hat Gott Ishmael nie als einen Sohn Abrahams angenommen. Er hat immer gesagt, nimm deinen einzigen Sohn Isaac. Ishmael war schon da. Und Abraham hat gesagt, oh Herr, wie kann ich meinen Sohn ausstoßen? Gott sagte zu ihm, stoß ihn aus, samt mit der Macht. Sie sollen weg hier, weil sie in Sünde gezeugt wurden. Und er hat sie nie akzeptiert, obwohl er dann in seiner Gnade, was hat er gesagt? Ich werde Ishmael segnen. Ich werde aus ihm ein großes Volk machen. Mach dir keine Sorgen. Aber bezüglich des Erlösungsplans musste er weg. In Bezug auf den Menschen, der er war, war er gesegnet, um Abrahams Willen. Und deswegen müssen wir Kinder der Verheißung sein. Kinder der Verheißung. Was ist die Verheißung? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Das ist die Verheißung. Glaubt ihr die Verheißung? So seid ihr Gottes Kinder hier und jetzt. Das ist die herrliche Botschaft. Markus 1, 40 bis 42. Markus 1, 40 bis 42. Vers 40, und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Wollte Christus? Selbstverständlich wollte er, das war sein Wunsch. Deswegen, was ist seine Antwort? Und es jammerte ihn, er hatte Mitleid mit ihm, so viel Mitleid, göttliches Mitleid. Und er sagte zu ihm, und es jammerte ihm, und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Augenblicklich war er rein. Und sogleich, das ist das Wort, sogleich in diesem Augenblick, keine Zeit ist verstrichen, sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Das ist das Wort, das in uns wirkt, das Wollen und Vollbringen, Geschwister. Deswegen ist es keine traurige Botschaft mehr. Ja, manche sind noch so nicht so weit. Alle sind so weit, nur nicht alle wissen es. Alle sind soweit, denn Christus hat uns befreit. Es ist eine vergangene Sache. Glaubst du es? Mach Gott nicht zu einem Lügner. Sei kein Evolutionist. Versuch nicht, alles besser zu machen. Es wird alles in Chaos entarten. Lass Gott machen und er macht in dir eine neue Schöpfung, weil er das schon vor 2000 Jahren in Christus gemacht hat. Aber die Wiedergeburt, die geschieht in dem Moment, wo du glaubst, du wirst hineingeboren in die himmlische Familie, in diese neue menschliche Rasse, die da ist, Christus. Christus ist diese neue menschliche Rasse. Wir sind ein Teil von ihm. Wir sind seine Glieder an seinem Leibe. So möchten wir zu Psalm 51, Vers 12 gehen. Psalm 51, Vers 12. Hier sagt er, es ist interessant, das erste Wort, das hier gleich auftaucht, ist das Schlüsselwort hier. Und das müssen wir beachten. Er sagt hier, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Es geschieht durch Schöpfung, Geschwister. Durch Schöpfung, durch nicht etwas, was wir plus hinzufügen mit unseren schwachen Kräften. Das, was der Martin vorgelesen hat, heute früh. Unsere Bemühungen, unser Teil ist ganz klein, aber sehr, sehr wichtig. Was ist dieser Teil? Ist die vollkommene Übergabe. Und dieser Teil ist nicht gering. Das ist der immense Teil, bitte.
Zu kapitulieren.
Zu kapitulieren, Dankeschön.
Wir Deutschen, wir wissen, was Kapitulation heißt.
Ja,
zwei Weltkriege. Verloren.
Sehr schön.
Es ist nichts anderes übrig, als zu kapitulieren.
Ja, und noch ein Wort kommt hinzu. Davor, vor Kapitulation, fängt mit B an.
Buße.
Ja, vor Kapitulation, damit diese zwei bedingungslose Kapitulation, das meine ich, ihr wusstet es alle, natürlich. Bedingungslose Kapitulation. Das bedeutet Auslieferung, vollkommen sich ausliefern Gott. In dem Moment ergreift der Herrschaft über unser Herz. Und er ist der alleinige Herr. Er übernimmt das Steuer. Er übernimmt das Lenkrad, würden wir sagen, in unserem Leben. Und das Steuerrad auf einem Schiff. Und wir erkennen das. Er wird fortan unseren Körper führen. Er wird unseren Verstand leiten. Als der Geist sagte zu Philippus, in die Wüste mit dir. Sofort ist er dorthin gegangen. Jawohl. Halte dich zu dem Wagen. Jawohl, zu dem Wagen gehalten. Taufe den Kämmerer. Jawohl, getauft. Dann entrückte ihn der Geist und er fand sich wieder in einer Stadt und ging missionieren.
Als ich das las, ich dachte mir, oh mein Herr, so wirkst du durch deinen Geist. Du übernimmst die Herrschaft. Philippus hatte keinen Willen mehr, aber er war so froh darin. Das war sein Leben. Als der Herr ihm befahl, so ging er sofort.
Der Geist trieb ihn, führte seine Schritte, führte seinen Fuß, führte seine Hände, seine Beine, sein Gehirn. Alles war ihm untertan. Alles war dem Geist untertan. Sein ganzes Wesen, das ist bedingungslose Kapitulation. Dann wird sich keiner mehr von euch Gedanken machen, aber was soll ich praktisch tun? Der Herr wird es tun. Warte und sieh. Israel ist um die Stadt Jericho gelaufen, 7-mal. Und was hatten sie dabei? Sie wollten eine Stadt des Feindes einnehmen. Und es waren hohe Mauern dort. Sie hätten Geräte gebraucht und alles, um die ganzen Mauern niederzureißen. Aber nein, sie gehen mit Musikinstrumenten und singen. Und 7-mal gehen sie um die Stadt und auf einmal die ganzen Wände. Diese Dinge sind uns, sie stürzen ein, diese Dinge sind uns gegeben, damit wir vollkommenes Vertrauen haben in sein Wort. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Ihr seid rein, Geschwister, wir sind alle rein, wir sind Gottes Kinder. Deswegen erachtet jeder den anderen höher als sich selbst. Hesekiel 36, Vers 26. Also hier in Vers 12, wir haben nicht ganz zu Ende gelesen, Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Dieser neue Geist ist wer? Ist Christus, Geschwister. Dieser neue Geist ist Christus. Ich bekomme einen neuen Geist, eine neue Identität. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Es kommt alles von dem Herrn. Und der Psalmschreiber wusste das. Gehen wir zu Hesekiel 36, Vers 26.
Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist gebe ich in euer Innerstes. Ich entferne das Herz aus Stein, aus eurem Fleische und gebe euch ein Herz aus Fleisch.
Danke. Wer spricht hier? Christus spricht hier. Und was sagt er? Du wirst in dir ein neues Herz dann mit Arbeit erschaffen und wirst viel schwitzen und wirst dann irgendwann ein neues Herz bekommen, wenn du stark genug arbeitest. Sagt er das, Geschwister? Seid ehrlich zu euch selbst. Lest die Schrift. Was liest du? Wie liest du, sagte Jesus. Er sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wenn ihr das versucht ohne Gott, ist das eine leere Form und es nützt euch gar nichts. Ja, bitte.
Er sagt in diesem Kapitel 10-mal, ich will. Und zeigt auf, was er alles für uns tun will. Und nicht ein einziges Mal heißt es, du solltest oder du müsstest. Sondern ständig sagt Jesus, ich will. Und zeigt uns auf, was er alles für uns tun will.
Dankeschön. Amen. Wunderbar. Johannes 15, Vers 3.
Die Verse vorher.
Ja.
Sondern immer folgende Verse vorher angefangen.
Ja.
Und da sagt der Herr, um meinetwillen mache ich es, weil ihr meinen Namen unter den Heiden entheiligt habt. Was ist sein Name, sein Charakter?
Ja.
Das ist unser sündiges Wesen. Also um seinetwillen macht er,
ja,
nicht um euretwillen, sondern um meinetwillen, weil ihr meinen Namen unter den Heiden geschändet habt. Darum will er uns ein neues Herz geben.
Wunderbar.
Dass sein Name nicht mehr geschändet wird.
Ja, ich finde es wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass es 10-mal ist. Ich habe diesen Kapitel gelesen und diese habe ich mir angestrichen, weil das mir ins Herz ging. Aber vielen Dank, wunderbar. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Johannes 15, Vers 3. Liest das jemand?
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
Danke. Glaubt ihr das, Geschwister? Natürlich glauben wir es. Nehmt es an. Nehmt es an, Geschwister. Wir sind schon rein um des Wortes willen, das er gesprochen hat. Über uns. Er sprach also, es werde Licht und es ward Licht. Und er sagte zum Aussätzigen, sei rein und er ward rein. Er sagt zu uns, seid rein. Und was nun? Was nun, Geschwister? Nehmen wir es an?
Ja.
Jubeln wir und sagen, ich bin rein, er hat gesprochen. Er hat zu mir gesagt, sei rein, ich bin rein. Halleluja, gelobt sei der Herr. Sagen wir das oder sagen, Herr, ich versuch's ja, ich versuch's. Aber es ist nicht einfach, Herr. Es ist ein harter Kampf. Wir haben ihn nicht verstanden. Es ist der Schöpfer, der mit dir hier spricht. Der Schöpfer, und er sagt, sei rein. Ihm gehorcht das ganze Universum. Ihm gehorchen die Engel. Ihm gehorcht die ganze Materie. Und selbst was nicht ist, gehorcht ihm. Wagner schreibt an einer Stelle, gefällt mir sehr gut. Wenn sich ein riesiger Berg gegen Gott erheben würde, würde Gott das Nichts nehmen und ihn mit dem Nichts zerschmettern. Warum? Mit dem, was nichts ist, wird er nehmen und wird die Schwachen zerschmettern, wird die Starken zerschmettern. Das, was schwach ist vor der Welt, nimmt er und macht das zunichte, was stark ist vor der Welt. Merkt ihr? Damit kein Fleisch sich rühme, sondern er allein Gott ist alles in allem. Eine herrliche Botschaft. Ich hoffe, wir sagen alle Ja zu diesem Wort und nehmen es an, sofort. Eine Schwester erzählte mir mal von einem Baum. Er sagte, das spricht gegen die Natur. Das spricht dagegen, was du sagst. Es war eine alte Schwester, die schon lange in der Verkündigung steht mit ihrem Ehemann. Und sie sagte, es ist unmöglich, wenn du hinausschaust in die Welt. Du pflanzt einen Baum und dieser Baum wächst nicht heran von heute auf morgen und wird ein riesiger Baum. Meinst du das? Und ich sagte, nein. Ist Gott ein Evolutionist? Braucht er Jahre, um dich zu säubern? Oder spricht er nur das Wort und du bist rein? Sie haben nämlich etwas verwechselt. Und mir tat das Herz weh, weil sie wollten das nicht annehmen. Ich habe es ihnen versucht zu erklären. Es ist nicht der Baum, der wächst, ist nicht die Heiligkeit, nicht die Heiligung, die wir bekommen. Nein, das ist der Glaube, der in uns wächst. Der Glaube muss wachsen, um das, was schon da ist, durch das Wort anzunehmen als eine Realität. Merkt ihr? Und sie haben das verwechselt. Sie dachten, die Erlösung ist wie ein Baum. Die Erlösung wächst in uns. Und irgendwann, sind heute 10% erlöst, morgen 20%, je nachdem, wie schnell sich jemand bemüht, wie stark er seine Zeit reinsetzt, dann müsste jeder arbeitslos sein, müsste hinauswandern auf die Berge und dort dann sich disziplinieren. Mönch muss man werden, Shaolin-Mönch in China. Ist das Evangelium? Ist das Evangelium Gottes? Nein, Geschwister, der Glaube wächst in uns, weil wir so schwach sind. Wir sehen die Realität und wollen die Realität nicht annehmen, weil wir das, was wir sehen, das können wir annehmen, das können wir anfassen. Aber ich sage euch, das ist keine Realität. Was passiert mit diesem Tisch, wenn ihr nur lang genug wartet? Ist dieser Tisch nicht verschwunden? Ist auf einmal verschwunden. Ein Auto, wenn ihr lang genug wartet, frisst das Auto nicht der Rost? Ist es nicht genau das, was Christus sagte? Sammelt euch Schätze, die nicht vergänglich sind. Nicht das, wo Motten und Rost sie fressen können, aber meint er das geistlich? Vertraut nicht darauf, was ihr seht. Vertraut darauf, was Gottes Wort sagt. Was ich euch sage. Denn mein Wort vergeht nie. Sein Wort ist genauso beständig. Habt ihr schon jemanden gesehen, der in der Früh aus seinem Bett aufgewacht ist und er steigt aus seinem Bett und prüft erst, ob ihn der Boden hält? Ah, ich bin mir nicht sicher. Und dann steht er auf und dann geht er so ganz langsam. Und dann, nein, das kennen wir nicht. Vielleicht Kinder machen das aus Spaß, also ich weiß es nicht. Aber ein Mensch steht auf und er geht sofort. Er ist mit vollem Bewusstsein. Aber ist das Realität, Geschwister? Wie oft haben wir gehört, dass Häuser in sich eingestürzt sind, kollabiert sind, vollkommen. Dächer sind eingestürzt. Ach, so viele Katastrophen gibt. Das ist keine Garantie, dass der Boden euch hält. Ist es wahr? Selbstverständlich ist es wahr. In Israel neulich wieder ein ganzer Tanzsaal, nicht neulich, es ist schon eine Zeit her, aber ein ganzer Tanzsaal ist unter ihnen zusammengesackt und sie sind alle hinuntergestürzt. Es ist keine Realität. Sie haben es aber als eine Realität angenommen, weil sie auf ihre Augen vertraut haben. Aber auf dem Wort Gottes zu stehen, das ist Realität. Gottes Wort vergeht nie. Er sagt, gestern und heute und in alle Ewigkeit bin ich derselbe. Und mein Wort bleibt. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz wird weggehen. Was ist das Gesetz? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Es wird nie vergehen. Deswegen legt euer Vertrauen nicht auf irdische Dinge. Die sind nicht zu vertrauen, sondern legt euer Vertrauen auf das oder in das Wort Gottes. Ja, eine Sache wollte ich euch noch sagen. Hebräer 11, Vers 1. Lesen wir das noch zuvor. Hebräer 11, Vers 1. Und hier, wer hat eine andere Übersetzung als jetzt die revidierte Luther? Irgendeine andere Übersetzung? Schlachte. Schlachte, lies bitte nochmal.
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.
Ja, das drückt es schon viel besser aus. Hier in der Luther heißt es, ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Dort kommt das Wort Tatsache vor, das gefällt mir viel besser. Aber in der King James Version wird es am besten ausgedrückt. Dort heißt es, so, der Glaube ist eine Substanz, ist die Substanz dessen, Substanz ist etwas, was vorhanden ist, was da ist, was wirkliche Realität ist, ist die Substanz dessen, was man hofft, und der Beweis der Dinge, die man nicht sieht. Also der Glaube selbst ist der Beweis für den Glauben. Wenn jemand fragt, habe ich Glauben? Der Glaube selbst ist der Beweis, dass ich Glauben habe. Der Glaube beweist sich selbst. Denn der Glaube ergreift Dinge, die nicht da sind, als ob sie da wären. Denn sie sind da, wir sehen sie nur nicht. Und das ist die einzige Realität, die wirklich da ist.
Bei mir steht, es ist der Glaube eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Beweis, also überführt sein von Sachen und Tatsachen, die man nicht sieht.
Ja, ganz genau. Also wir sprechen, der Schreiber des Hebräerbriefes spricht hier von einer Realität. Er sagt, der Glaube ist eine Realität. Ist nicht etwas, was so im Dunkeln liegt und vielleicht ist da, vielleicht ist nicht da. Nein, er sagt, das ist die einzige Realität, die da ist. Habt ihr Illusionisten schon mal gesehen? Sie können euch so täuschen mit ihren Händen. Sie können Dinge tun und ihr denkt, es geschieht alles, dabei ist es nur Illusion. Augen können euch täuschen. Ihr seht jemanden auf der Straße, das ist doch der bekannte so und so. Ihr lauft hin, oh nein, das war er nicht. Er sieht nur so aus von Weitem. Eure Augen können euch täuschen, Geschwister. Gottes Wort kann euch nie täuschen. Vertraut nicht auf Fleisch und Blut. Verflucht ist der Mensch, der sich auf Fleisch und Blut verlässt. Ein Beispiel. Die Kraft Gottes im Grashalm. Ich liebe das, Geschwister, ich liebe das. Das ist nicht etwa eine Geschichte für Kinder, obwohl die Kinder genauso einen Segen daraus nehmen, wie die Erwachsenen. Für beide, Kinder, für klein und groß ist das. Im Grashalm, das Evangelium im Grashalm. Ein Grashalm, wie viel Kraft hat ein Grashalm? Habt ihr schon mal gesehen, ein Grashalm, das frisch rausgekommen ist aus der Erde? Es hat noch gar keine Farbe. Es ist nicht einmal grün, sondern es ist so durchsichtig, so wässrig. Und das, wenn ihr abreißen würdet, aber auch ein grünes Grashalm. Und versucht dann mit einem Grashalm ein Steinchen, ein kleines Steinchen wegzustoßen. Würdet ihr es schaffen? Nein, es ist unmöglich. Kommt drauf an, wie klein. Wenn Staub ist, natürlich. Aber wenn es ein etwas größeres Steinchen ist, knickt das Grashalm schon um und es zerstört. Und ihr könnt es, wenn ihr diese kleinen, weißen, durchsichtigen Pflanzen in der Hand zusammendrückt, bleibt nur noch Wasser übrig. So schwach sind die. Die sind ganz, ganz schwach. Aber schaut einmal, wozu dieses Grashalm fähig ist. Es kommt durch den Asphalt hindurch. Es bricht alles auf. Beton, Asphalt, alles bricht es auf. Wir versuchen mit dem Vorschlaghammer, mit dem großen Presslufthammer und alles, wenn ihr Bauarbeiter seht und Straßenarbeiter, die nehmen immer den Presslufthammer und damit hämmern sie und sie schwitzen und kommen kaum durch den Asphalt. Und hier kommt eine kleine Pflanze, Geschwister. Kein Wissenschaftler auf der Welt kann das erklären. Nehmen wir einen Pfirsichkern. Dort ist ein Sprössling innen drin. Und er bricht durch die Wand, durch diese harte Schale und kommt raus. Wenn ihr diesen Sprössling nehmt, könnt ihr zerreiben mit der Hand. Keine Kraft in sich. Schwach. So sind wir. Deswegen erwählt Gott, was schwach ist vor der Welt, um das Starke zunichte zu machen. Und deswegen nimmt er durch die Schwächsten. Ich sage euch, was ich habe. Ich habe Hauptschule. Aber nur um den Herrn zu rühmen. Ohne Quali. Gelobt sei der Herr. Und diese großen Prediger, sie haben alle Abituren, sie müssen in große Fakultäten gehen und viel lernen. Aber der Herr nimmt das, was schwach ist, die Schwester. Nicht um mich zu rühmen, um den Herrn zu rühmen. Ihr wisst es. Und macht das zunichte, was stark ist für der Welt. Und so ist in dem Pfirsichkern. Womit macht ihr den Pfirsichkern auf, wenn ihr den aufbrechen wollt? Mit einem Hammer. Und ihr schlagt drauf und es will nicht kaputt gehen. Kinder haben es versucht mit einem Stein und sie hauen drauf und es geht nicht. Und dieser kleine Sprössling, der geht durch die Wand und bricht alles auf. Das ist die Macht Gottes, wenn ihr nur Augen habt, die Schöpfung zu betrachten. Deswegen ist der Sabbat da, Geschwister. Geht hinaus in die Natur. Beachtet die Wolken, diese großen Millionen von Liter von Wassermassen. Wenn ein Flugzeug hindurchfliegt, kein Wasser da. Aber Gott befiehlt und aus der Wolke kommt Regen. Und so viel Regen, dass die ganze Erde bedeckt wird. Ist das nicht herrlich? Beobachtet das Evangelium in der Schöpfung. Ihr werdet nie wieder zweifeln. Ich bin erlöst. Liebster Vater, gelobt seist du für die Erlösung. Wie Schwester Kerstin heute gebetet hat. Ach, würde das jeder so verstehen. Wir wären alle ein Herz und eine Seele. Einer würde den anderen achten, höher als sich selbst. Und wir wären alle im selben Geist und die Feuerzungen würden herabkommen. Wir würden hinausgehen in die Welt und die Wahrheit verkündigen. Und das wird geschehen. Es wird geschehen, mit oder ohne uns. Möge der Herr geben, dass wir alle dabei sind, Geschwister. Abraham hat geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er hat geglaubt, wo es nicht zu glauben gab. Er hat gehofft, wo es nicht zu hoffen gab. Sein Leib war erstorben, er war 99 Jahre alt. Sarai, seine Frau, hatte schon die Pause längst überschritten. Wir kennen die Geschichte. Aber er hat geglaubt und dieser Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Alles hat dagegen gesprochen. Die Menschen sind vorbeigekommen. Du alter Tatter 30, was möchtest du? Du möchtest deinen Sohn haben. Hör doch auf. Und er sagt, was Gott verheißt mit seiner bleibenden Stimme, das kann er auch geben. Und Gott hat ihn gerecht gesprochen deswegen. Weil er Gott mehr geglaubt hat als Menschen. Merkt ihr, warum es so wichtig ist, nicht Menschengeboten zu vertrauen, sondern Gottesgeboten, wie Sascha uns in einer Andacht dargelegt hat? Deswegen, weil in Gottes Wort, in Gottes Gesetz steckt Kraft. In Gottes Wort steckt die schöpferische Kraft. Im Menschenwort steckt Trug und Lüge und leere Philosophie. Deswegen vertraut auf das Wort Gottes, egal was euch die Menschen sagen. Lesen wir ein paar Verse zur Ermutigung. Epheser 2. Wir kennen diesen Vers, aber frischen wir das nochmal auf. Epheser 2, ab Vers 8. Liest das jemand? Ab Vers 8 bis 10.
Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Danke. Das ist eine sehr gute Übersetzung. Dort heißt es, wir sind Gottes Schöpfung, geschaffen in Jesus Christus. Wir sind seine Schöpfung, Geschwister. Er hat uns geschaffen. Wir haben uns nicht selbst geschaffen. Und das ist nicht gemeint, als wir geboren wurden aus der Mutter heraus, aus dem Mutterschoß. Sondern das ist die Neugeburt damit gemeint. Die Neugeburt, als wir hineingeboren wurden in Christus durch den Glauben. Wir sind in die göttliche Familie hineingeboren und deswegen sind wir Erben durch Geburt. Wir haben das Recht, alles zu ererben. Und alles, was Christus gehört, gehört uns. Deswegen sitzen wir selbst zu der Majestät Gottes in der Höhe, zu seiner Rechten. Zur Majestät. Wir sitzen zur Rechten des Vaters. Jetzt schon. Und er hat uns eingesetzt, heißt es in Epheser in Kapitel 1. Und er hat uns, Vers 18, 1, Vers 18, lest einmal das. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Denn wenn wir das nicht erkennen, Geschwister, wo ist die Hoffnung in uns? Zu welcher Hoffnung er euch berufen hat. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Merkt ihr, die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Deswegen glauben wir umso fester. Mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie, durch diese Macht, beachtet das mal, hat er ihn von den Toten auferweckt und ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle reiche Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt in der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wenn ihr die Gemeinde Gottes seid, seid ihr auch erfüllt von dem Geist Gottes und zwar vollkommen. Ihr habt die Fülle der Gottheit leibhaftig in euch. Es ist eine Lobeshymne, die hier Paulus loslässt in Epheser. Es ist wundervoll. Eines Tages, eines Abends saß ich da und die Tränen liefen mir und ich las das und ich zitterte, meine Hand zitterte vor Aufregung. Und ich sagte, nein, das ist nicht möglich. Alles gehört mir durch den Glauben. In Christus bin ich eingesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und wer das noch nicht erfahren hat, der wird immer Probleme mit dieser Aussage haben. Aber die Schrift bezeugt es, wir sind eingesetzt mit Christus zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und alles gehört uns. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wundervoll. Lesen wir, es gibt so viele wundervolle Verse. Wir wissen, ich zitiere es euch nur um der Zeit halber. Johannes 6, Vers 29, dort heißt es, was sollen wir tun, um Gottes Werk zu wirken? Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dass ihr an den glaubt. Wollt ihr Werke tun? Glaubt an den er gesandt hat. Das ist das Einzige, was wir tun können. Kapitulieren, bedingungslos kapitulieren und vertrauen. Das ist alles. Und das ist keine Kleinigkeit. Es ist eine riesige Sache. Deswegen sagte Schwester White ganz klar, heute Morgen haben wir es gehört, es ist zwar ein kleiner Teil, ein minimaler Teil im Erlösungsplan, aber es ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir nicht kapitulieren, kann dieser große Erlösungsplan uns nicht befreien. Deswegen sagte ich, das hören wir nirgendwo, nicht in der evangelischen Kirche, diese Botschaft kommt nirgendwo. Es sei denn, bekehrte Christen dort predigen dieses Evangelium und das gibt es. Aber von Kirchen und Gemeinschaften selbst kommt so eine Botschaft nie. Denn diese Botschaft befreit, reißt alle Stricke. Und in dem Moment sind alle befreit und wissen, dass von oben herab von der Leitung nichts kommt, sondern nur von Gott kommt. Und somit ist alles vorbei für die Gemeinschaft, ist aufgelöst. Wir haben eine Gemeinde ohne Mauern, Geschwister. Die Gemeinde ohne Mauern, behaltet das im Kopf. Und dann Hebräer Vers 6, 11 Vers 6, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Lesen wir 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Diese neue Kreatur, wer ist diese neue Kreatur? Christus, wir sagen Christus. So ist er diese neue Kreatur. Er ist Christus, merkt ihr? Die Schrift sagt es ganz deutlich. Deswegen ist es überhaupt nicht überheblich, wenn ihr sagt, in mir wohnt Christus, das ist die einzige Person, die ich in meinem Leben nur noch kenne. Deswegen, wer der vor dir steht, bin nicht mehr ich. So lebe ich, doch nur nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wundervolles Evangelium, nehmt es an, Geschwister. Und dann heißt es weiter, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Wir bekommen das Amt, wir haben das Amt bekommen, das die Versöhnung predigt. Das Wort der Schöpfung geht aus unserem Mund, denn es ist in eurem Mund, es ist euch nahe, es ist in eurem Herzen. Lasst die Worte Christi reichlich unter euch wohnen, weil diese Worte sind schöpferisch. Dann heißt es, Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat uns auf uns, unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt uns, so bitten wir nun an Christi Statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das war die Botschaft Christi. Und er sagt, wir bitten an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die ich auch euch heute ins Herz legen möchte. Lassen wir uns versöhnen mit Gott. Vers 21, denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, Geschwister. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Keine geringere Gerechtigkeit bekommen wir, sondern wir bekommen die Fülle der Gottheit leibhaftig. Lesen wir Galater 6, 15. Galater 5, Vers 16. Lies das eine, der das aufgeschlagen hat, bitte. Vers 14 mit dazu. 14 und 15, hat das jemand?
Es möge mir aber nicht geschehen, mich zu rühmen, außer in dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus ist weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung.
In ihm gelten diese äußerlichen Dinge lange nicht mehr. In ihm gibt es nur noch Christus und Christus allein. Deswegen ist einer in Christus, ist er eine neue Kreatur. Diese neue Kreatur ist Christus. Gehen wir zu Kapitel 3. Lesen wir in Kapitel 3, Verse 26 bis 28.
Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.
Wir sind einer, Geschwister. Wisst ihr, warum das so wundervoll ist, Jones und Wagner Bücher zu lesen? Weil sie das Wort haben so stehen lassen, wie es ist. Sie haben dem Wort genau so geglaubt, wie es dort steht. Ihr seid einer in Christus Jesus. Und sie haben es geglaubt von ganzem Herzen. Als Schwester White das hörte, sagte sie, die Zeit ist da, der Spätregen kommt gleich. Der laute Ruf hat begonnen. Und dann, wie groß war die Enttäuschung? Möge der Herr geben, dass wir nicht enttäuscht werden. Kolosser 3, Vers 1. 1, 2, 3 und 4. Also 1 bis 4. Vers 11 war das. Lesen wir mal 1 bis 4 und dann Vers 11.
Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit.
Vers 11.
Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Schnitte, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus.
Christus ist der Einzige, der noch existiert. Das ist das Wundervolle dabei. Und dann heißt es in Vers 4 nochmal, wenn aber Christus euer Leben, merkt ihr, wer ihr seid? Wer seid ihr, Geschwister? Wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird. Christus ist unser Leben. Kennt ihr ein anderes Leben, das in euch ist? Dann braucht ihr die Neugeburt. Denn dann gibt es nur noch ein Leben. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Lesen wir noch 2. Korinther 5, Vers 16.
So kennen wir uns von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so.
Dankeschön. So kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch, sagt der Paulus. Merke, wir haben gesagt, wenn Christus unser Leben, euer Leben, euch offenbaren wird. Christus ist unser Leben, deswegen kennt uns niemand mehr nach dem Fleisch, nach der fleischlichen Gesinnung. Niemand kann mir sagen, du bist immer noch derselbe, sondern sie sagen, du bist ja vollkommen anders, als du warst. Das ist die Herrlichkeit in der ganzen Sache. Fortan kennt uns niemand mehr nach dem Fleisch. Ihr seid neue Kreaturen in Christus. Und niemand kann euch etwas vorwerfen, denn eure Vergangenheit existiert nicht mehr. Eure Vergangenheit ist das vollkommene Leben Jesu, das vor 2000 Jahren gelebt hat. Und die Sünde besiegt hat in seinem Fleisch. Deswegen sind wir Sieger und jetzt gekommen, um uns Frieden zu verkündigen. Denn er hat alles besiegt. Wir haben Frieden von der Sünde. Den letzten Vers, Galater 2, Vers 20. Damit schließen wir ab. Galater 2, Vers 20. Und dieser Vers ist oft vorgekommen und damit möchte ich auch abschließen. Liest das jemand?
Ich lebe doch noch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.
Danke. Geschwister, ich bete darum, für jeden Einzelnen von euch, dass ihr zusammen mit allen Heiligen ausrufen könnt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und dass es in eurem Leben zur Realität wird, zur Wirklichkeit. Und ihr das glaubt und darauf vertraut, egal wer was sagt, ob eure Logik das nicht zeigt. Wenn ihr zurückblickt in euer Leben und nur noch Sünde seht, so wisst ihr, das ist vergangen. Denn alles Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Gelobt sei der Herr dafür, für diese wundervolle Botschaft und für das Evangelium in Christus. Studiert es, nehmt es in euch auf. Vertraut dem Wort und ihr seid hier und jetzt erlöst. Gelobt sei der Herr darum. Amen.
Amen. An das herrliche Land denk ich auch aller voll, das beim Sonnenuntergang wird mein Heil. Wenn durch Gnade ich darf neben Jesus dort stehen, werden in meiner Grundsterne sein. Werden Sterne so schön in der Krone dort sein, wenn mein Sonnenuntergang ich von Heil. Wenn der Morgen erwacht an dem glorreichen Tag, werden in meiner Grundsterne sein. In der Kraft meines Herrn gehe ich betend ans Werk, suchen Seelen zu retten für Gott. Auf das Sternen sein mein an dem glorreichen Tag, die es strahlen für ihn immer vor. Werden Sterne so schön in der Krone wach sein, denn mein
Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen danken durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, o Vater, dass wir alle eins sind in Christus, dass wir alle Gottes Kinder sind. Und wir danken dir, dass wir das wissen dürfen durch dein Wort. Wir betrachten dein Wort, das voller Schöpfung ist, voller Kraft und Macht. Und wir loben und preisen dich, o Vater, dass du durch das Schwache das Starke zunichte machst. Und so nimmst du das, was vor der Welt nicht gilt, als nichts gilt, und machst damit das Böse kaputt und Satan zunichte. Wir loben dich, o Vater, dass jeder Einzelne von uns hier erlöst ist durch das Blut deines Sohnes, dass von jedem Einzelnen die Vergangenheit des Sohnes Gottes ist. Und wir danken dir, o Vater, dass wir deine Kinder sind durch Neugeburt, indem wir durch den Glauben geschaffen sind in Christus Jesus. Und wir sind dein Werk, wir sind deine Schöpfung. Damit sich niemand rühme. Wir rühmen uns nicht, o Vater, aber wir rühmen dich. Wir loben und preisen dich, o Vater, dass du uns erlöst hast durch deine Gnade. Denn wir wissen, es ist dein Geschenk und es kommt nicht aus uns selbst. Denn aus uns selbst kommt nur Böses. Aber aus dir kommt nur Güte und lauter Liebe und erfüllt unser Herz und macht uns neu, damit wir in die Stadt hineingehen dürfen, die wir ererbt haben, schon hier. Sie gehört uns. Und du, Vater, wir dürfen dich sehen einst von Angesicht zu Angesicht. Wenn wir auch jetzt im Geiste dich schon sehen blicken und blicken dürfen, so sehen wir dort dann nicht nur deinen Sohn, deinen lieben Sohn, der sich dahin gegeben hat, sondern auch dich, o Vater. Wir sehen beide. Und wir loben dich im Namen deines Sohnes und wir beten dich an. In seinem Namen danken wir dir, dass du alles gegeben hast. Und wenn wir auseinandergehen, so bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen von uns segnest und in der Gnade bewahrst, im Glauben. Schenk einem jeden Glauben, o Vater, und nimm uns unseren Unglauben weg. Wir danken dir, o Vater, und wir vertrauen auf dein Wort. Und wir setzen unser Vertrauen nur in dein Sohn, in Christus. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir sollen selig werden. So danken wir dir in seinem Namen. Amen.